Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Hofheim Aktuell, dem Podcast aus Hofheim für Hofheim. Ich bin Alexander Kurz und zum Auftakt der neuen Staffel begrüße ich einen besonderen Gast, Axel Wintermeyer, Chef der Hessischen Staatskanzlei und Hofheimer Bürger. Hallo Axel.
Hallo Alex, ich freue mich, dass wir heute wieder mal zusammen einen kleinen Podcast machen.
Ja, gerne. Die Corona-Pandemie jährt sich. Hast du noch einen Überblick, wie viele Corona-Kabinettssitzungen du in dieser Zeit über dich ergehen lassen musstest oder durftest?
Nein, den Überblick habe ich nicht. Die Politikarbeit hat sich völlig verändert. Seit 11 Monaten kaum mehr Abendtermine, keine Außentermine. Und wir arbeiten am Tag teilweise bis zu 14 Stunden, davon fast 10 Stunden lang Videokonferenzen. Also da verliert man den Überblick. Das hessische Corona-Kabinett tagt fast ständig, weil wir auch ständig miteinander uns austauschen. Das ist, glaube ich, auch in der Situation wichtig. Und ja, es ist so, vor einem Jahr gab es den ersten Corona-Toten in China, wo wir noch geguckt haben, das ist sehr weit weg. Heute hat uns Corona auch eingeholt und auch unser Leben bestimmt. Und insofern, sage ich mal, ist es schon eine besondere Situation an diesem Jahrestag, wenn man das in Anführungsstrichen so sagen kann. Auf der anderen Seite will ich auch nochmal sagen, wir haben seit Dezember geben wir Impfdosen aus, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Wenn mir einer vor einem Jahr gesagt hätte, dass das innerhalb eines Jahres geschafft wird, neuer Virus und dann schon ein Impfstoff, dann hätte ich ihn für verrückt erklärt. Also insofern ist es ein ganz spannendes Jahr gewesen, was wir jetzt hinter uns gebracht haben, bei allem Mühsal, die es für uns dieses Jahr auch gebracht hat.
Diese Woche ist ja besonders. Der Lockdown wurde nicht nur verlängert, sondern wir haben auch neue Regeln, die verschärft wurden. Wie ist denn aktuell die Regelungslage in Hessen?
Naja, also zunächst mal ist es so, die Verschärfung ist lediglich auf 2 Punkte insbesondere zu sehen, nämlich dass wir weiterhin jetzt die Empfehlung geben, Kinder nicht in die Kindertagesstätten oder auch in Schulen zu schicken. Wir bieten den Schulen auch Distanzunterricht an. Das ist auch bisher ganz gut, soweit ich das mitbekommen habe, gelaufen. Das funktioniert nicht überall. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, das so umzusetzen, weil auch die Kontaktbeschränkungen zu Hause, dass man sich nur noch mit einer Person aus einem anderen Hausstand trifft, ist deswegen gemacht worden, weil wir müssen Kontakte auf das absolute Minimum reduzieren. Der Virus überträgt sich von Mensch zu Mensch. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Und jeder Kontakt mit anderen Menschen ist ein Kontakt möglicherweise mit dem Virus. Und wenn es uns nicht gelingt, die Infektionszahlen, also die sogenannten Inzidenzzahlen, signifikant zu senken, haben wir natürlich eine wesentlich längere Zeit des Lockdowns noch vor uns. Und deswegen kann ich immer nur grundsätzlich aufrufen, haltet euch bitte an das, was wir empfehlen, was an Verordnungen da ist. Und vor allen Dingen vermeidet jeden Kontakt, der nicht unbedingt nötig ist.
Wie steht denn Hessen allgemein in der Pandemielage da, wenn man so auch mal im bundesweiten Vergleich schaut?
Also zunächst mal im bundesweiten Vergleich, glaube ich, kann man sagen, dass Hessen ganz gut im Mittelfeld liegt. Es gibt Bundesländer wie jetzt zum Beispiel Schleswig-Holstein oder auch Mecklenburg-Vorpommern, die aufgrund einer sehr dünnen Besiedlung, vielleicht auch aufgrund des vielen Windes, der dort weht, gar nicht so stark betroffen sind, natürlich auch betroffen sind. Und andere Bundesländer, die sehr viel mehr betroffen sind als wir in Hessen, wenn ich nach Thüringen, unser Nachbarland, gucke, oder auch nach Sachsen. Ich glaube, das Wichtige ist, was wir in Hessen bisher gemacht haben, dass wir nicht die Ersten sein wollten, dass wir nicht die Schärfsten sein wollten, dass wir auch nicht die Wichtigsten sein wollten, sondern wir haben immer eine besondere Politik gemacht in der Pandemie. Und ich glaube, dass das auch langfristig gesehen die beste Wirkung hat. Also wir sind in Hessen gut aufgestellt. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir in Hessen unser Gesundheitssystem bisher nicht an den Rand der Existenz gebracht haben. Also wir haben noch genügend Betten auch in unseren Krankenhäusern zur Verfügung. Aber es muss schon auch gesagt sein, es kommt auf jeden Einzelnen an, dass nicht noch mehr Menschen in die Krankenhäuser kommen. Und daran wollen wir weiterhin arbeiten und gerade auch die Information der Menschen ist da sehr, sehr wichtig, weil ohne die Akzeptanz aller werden wir unser Ziel nicht erreichen können.
Für circa 400.000 Hessinnen und Hessen war gestern ein besonderer Tag, nämlich der Start der Impfkampagne für über 80-Jährige und Mitarbeiter im Pflegebereich. Das ist sicherlich ein sehr komplexes Feld und Kritik ist ja immer leicht, wenn solche komplexen Dinge angefangen werden. Was ist denn aktuell aus eurer Sicht die größte Herausforderung beim Impfen?
Also zunächst mal will ich Folgendes sagen. Ich habe großes Verständnis dafür, dass viele mit dem Kopf geschüttelt haben, dass sie gestern nicht durch die Telefonleitung, auch durchs Internet durchgekommen sind. Das war aber auch zu erwarten. Wir haben etwa 400.000 Menschen, die über 80 sind, die priorisiert geimpft werden sollen. Davon haben wir schon einige geimpft, nämlich etwa so 27.000, die in Pflegeheimen leben müssen. Und deren Pflegerinnen und Pfleger und auch in den Krankenhäusern, also insgesamt sind es ungefähr 65.000 Menschen, die bisher schon geimpft wurden in Hessen. Und gestern ist diese Impfkampagne losgelaufen für die 80-Jährigen, die noch mobil sind und sich impfen lassen können in den 6 Impfzentren, die wir bei uns zentral in Hessen derzeit anbieten. Wir hatten gestern 1,6 Millionen Anrufe gehabt und mehrere Millionen Aufrufe unserer Internetseite. Das schafft keine Internetseite und auch kein Telefon. Es ist sehr bedauerlich gewesen, dass da viele Menschen nicht durchgekommen sind. Ich kann nur dazu aufrufen, dass besonnen auch da zu bleiben. Es wird so sein, jeder, der geimpft werden will, wird geimpft werden. Und unser eigentliches Problem und die größte Herausforderung, nach der du gefragt hast, Alex, ist bei der Organisation der Impfung, dass uns derzeit noch zu wenig Impfstoffe für alle zur Verfügung stehen. Wir haben etwa pro Woche etwa 20.000 Impfdosen zur Verfügung. Man muss immer mit rechnen, wir brauchen ja immer noch eine zusätzliche Impfung, die wir zurückhalten. Also wir haben etwa pro Woche 40.000 Impfungen, die wir theoretisch machen können. Wir machen aber nur die Hälfte, weil jeder nach 3 Wochen nochmal geimpft werden muss. Und uns ist wichtig, dass wir die zurückhalten, damit dann auch in 3 Wochen der entsprechende Impfstoff für den, der erstmals geimpft wurde, auch für eine zweite Impfung zur Verfügung steht. Also wir sind da ganz gut aufgestellt in der Sache. Aber wir werden natürlich, wenn wir einen Mangel an Impfstoff haben, nicht den Impfstoff vergrößern können. Das geht nicht. Ich gehe davon aus, wenn du jetzt die nächste Frage stellen würdest, wie sieht denn die Perspektive mit dem Impfen aus? Wir werden nächste Woche den Moderna-Impfstoff bekommen, etwa 100.000 Dosen noch für den Januar. Wir werden Ende Januar einen weiteren Impfstoff bekommen, der zugelassen wird durch die Europäische Medizinagentur von AstraZeneca. Der wird dann Mitte Februar ausgeliefert werden, sodass wir alle über 80 mit Sicherheit bis Ende Februar, Anfang März ein Terminangebot machen können, um eine Impfung durchzuführen. Ich glaube, das ist, wenn man jetzt noch mal darüber nachdenkt, vor einem Jahr gab es für uns den Virus noch nicht, finde ich das schon eine tolle logistische Leistung. Aber wir brauchen dort Ruhe, wir brauchen dort auch Besonnenheit. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, wie man dazu denn kommt.
Das sind auf jeden Fall gute Aussichten und es ist ohne Zweifel eine große logistische Aufgabe und es hätte keiner gedacht letztes Jahr, dass es so schnell geht mit den Impfstoffen.
Genau.
Aktuell wird ja auch über Mutationen des Coronavirus gesprochen, vor allen Dingen in aller Munde die Varianten aus Großbritannien oder nicht aus, sondern die dort aufgetreten sind. Zunächst, ob sie dort wirklich herkommen, ist unbekannt, aber in Großbritannien und Südafrika, die mutmaßlich stärker virulent sind, sich stärker verbreiten. Wie ernst wird diese Gefahr wie ernst nimmt die Politik diese Gefahr?
Ich glaube, wir müssen die Gefahr sehr ernst nehmen. Die Mutation B117, wie sie heißt, ist eine Mutation eines Virus, die an sich ganz normal ist. Jeder Virus mutiert immer. Aber diese Mutation ist in besonderem Maße ansteckend. Etwa 50-70% ansteckender als der derzeit bei uns grassierende Coronavirus-Typ. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir dann Verdopplungen minimal haben werden der Infizierten und das innerhalb jeder Woche. Und dieser Virus, wie er sich ausbreitet, das kann man in Großbritannien sehen, wo wir in London mittlerweile eine 1000er-Inzidenz haben. Wir liegen hier in meinem Taunuskreis heute so ungefähr bei 127. Und in Irland, wo eine 900er-Inzidenz existiert. Und man muss einfach wissen, jeder Infizierte ist zu einem gewissen Prozentsatz dann auch später einer, der hospitalisiert wird und der möglicherweise sogar dann, wenn er im Krankenhaus ist, in die Intensivstation muss. Und unser Hauptaugenmerk in der Politik liegt darauf, dass wir unser Gesundheitssystem nicht an den Rand bringen des Zusammenbruchs, sondern wir müssen dieses Gesundheitssystem so aufrechterhalten, dass jeder, der das Gesundheitssystem braucht, auch die bestmögliche Behandlung bekommt. Und deswegen glaube ich, dass dieser Virusmutant in einem hohen Maße für uns eine Gefahr bedeutet. Und ich sage sehr deutlich, wenn die Menschen das bis jetzt noch nicht kapiert haben, dass Kontaktbeschränkungen wichtig sind, dieser Mutant wird es uns lernen. Und gerade heute ist der erste Fall auch in Hessen aufgetaucht des neuen mutierten Virus. Es liegt schon ein Mensch hier in einem der hessischen Krankenhäuser, mehr kann ich dazu nicht sagen, und wird auch derzeit intensivmedizinisch behandelt, der sich bei einem angesteckt hat, der aus Großbritannien kam und offensichtlich ohne Symptome infiziert gewesen ist. Das macht diesen Virus ja auch so gefährlich, dass viele Leute gar nicht wissen, dass sie krank sind und trotzdem als Spreader durch die Welt gehen. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir werden den Mutanten nicht verhindern in der Bundesrepublik. Wir müssen aber versuchen, es eine Ausbreitung zu verlangsamen, damit möglichst viele Leute auch bis zu dem Sommer geimpft sind und dann eine sogenannte Herdenimmunität entsteht, damit dann auch der Mutant nicht mehr so problematisch ist.
Ja, Wachsamkeit ist auf jeden Fall wichtig und es zeigt sich jetzt natürlich ein spannendes Feld an Kontroversen. Wir hatten vor der Debatte oder vor 2 Wochen die Debatte um sogenannte Sonderrechte für Geimpfte. Also auf der einen Seite ist der Schrei nach Freiheit, auf der anderen Seite haben wir Verschärfungen aufgrund einer noch virulenteren Variante. Verfassungsrechtler sind sich ja überwiegend einig, dass das Wort Sonderrechte schon falsch ist, weil es geht ja nicht um rechtliche Privilegien, die hier gewährt werden sollen, sondern um eine Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen. Vor dem Ministeramt bist du ja als Rechtsanwalt tätig gewesen. Bist du also Jurist? Brauchen wir in diesem Punkt nicht noch eine breite gesellschaftliche und vor allen Dingen auch rechtliche Debatte, wie wir uns in dieser Geschichte entwickeln wollen, einfach nur um zu verhindern, dass am Ende massenweise Einschränkungen durch Gerichte kassiert werden? Also ich spreche jetzt von schon geimpften Personen.
Also ich meine, wir können jetzt im Rahmen eines juristischen Podcasts weitermachen und können uns über die verfassungsrechtlichen Fragen auch von Grundrechtseinschränkungen bei Geimpften oder auch bei möglicherweise Personen, die schon Corona gehabt haben und Antikörper in sich tragen, diskutieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir für alle, auch für die Geimpften, auch für die, die schon mal Corona gehabt haben, die Einschränkungen, die wir für alle mehr oder weniger machen müssen, dass die auch für die gelten. Weil das ist eine Frage auch der Solidarität untereinander. Ich will das an einem einfachen Beispiel mal klar machen. Wenn jetzt ein Geimpfter oder ein schon mal an Corona Erkrankter die Erlaubnis bekäme, ohne Maske draußen rumzulaufen, dann kann ich nicht mehr hingehen und kann sagen, also jeder muss eine Maske tragen, wenn er in der Hofheimer Innenstadt rumläuft, sondern dann müsste ich jedes Mal irgendwo abfragen, bist du schon mal geimpft worden oder nicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir gucken müssen, dass möglichst viele geimpft sind, um dann irgendwann mal zu sagen, wir brauchen gar keine Masken mehr zu tragen. Und solange muss die Solidarität auch der Geimpften oder derjenigen, die auch schon Corona gehabt haben, meiner Meinung nach gehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, es gibt weltweit schon erste Ansätze, dass Staaten nur noch Geimpfte oder schon nachweislich an Corona Erkrankte einreisen lassen wollen, ohne sie in eine Quarantäne zu geben. Aber auch das würde ich jetzt mal gar nicht als Rechtsanwalt, sondern als normal denkender Mensch nicht akzeptieren. Erstens wären das Menschen erster und zweiter Ordnung. Das kann ich nicht akzeptieren. Und das Zweite, das ist ja noch viel witziger an der Geschichte, selbst wenn ich geimpft bin, kann ich Coronavirus-Träger sein. Die Impfung bedeutet ja nicht, dass ich nicht mich in Anführungsstrichen infiziere, sondern es heißt ja nur mit der Impfung, dass ich als Mensch nicht erkranke an dem Virus. Und solange jeder ein Corona-Träger sein kann und solange alle Leute noch nicht durchgeimpft sind, wir keine Herdenimmunität haben, solange kann ich von Privilegien weder aus rechtlichen noch aus tatsächlichen Gesichtspunkten ausgehen und ich würde sie auch nicht empfehlen.
in anderes Thema. In 2 Monaten, morgen genau in 2 Monaten, haben wir Kommunalwahlen in Hessen. Wirkt sich die Pandemie auch darauf aus?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Kommunalwahl durchführen. Wahlen sind demokratische Rechte und ein Staat kann ohne Wahlen in der Demokratie auch nicht existieren. Wir werden allerdings eine Auswirkung auf die Wahl ganz sicher haben, insofern, als dass sehr viele Briefwählerinnen und Briefwähler da sein werden. Und ich glaube, wir sollten auch Werbung dafür machen, nicht ins Wahllokal zu gehen, sondern Briefwahl zu beantragen. Das geht ja ganz einfach. Ich kriege eine Wahlbenachrichtigung nach Hause geschickt. Ich schreibe dann hinten drauf, würde gerne Briefwahl machen, schmeiße die wieder in den Briefkasten ein. Ein paar Tage später kommt dann die Wahlunterlage. Das ist auch gar nicht so schlecht, weil wir haben ja Kumulieren und Panagieren bei uns in Hessen ermöglicht, sodass man dann auch in Ruhe diesen riesen Stimmzettel dann auch ausfüllen kann. Und wenn die Leute auch das richtige Kreuzchen an der richtigen Stelle machen, zum Beispiel beim Alex Kurz bei der CDU Hofheim, dann glaube ich, dann tun sie auch was Gutes. Aber wir werden mit Sicherheit sehr, sehr viele Briefwählerinnen haben und ich kann auch nur empfehlen, Briefwahl zu machen.
Du bist ja nicht nur Politiker, sondern auch Hofheimer Bürger. Wie erlebst du denn den Main-Taunus-Kreis und insbesondere Hofheim in diesen Zeiten?
Also ich bin ja nun ganz wenig an sich zu Hause momentan, weil wir als Politiker wirklich hier durcharbeiten. Und wenn, komme ich meistens im Dunkeln nach Hause und fahre morgens im Winter jetzt natürlich sowieso im Dunkeln schon wieder zur Arbeit. Das, was mir am Wochenende gelegentlich auffällt, ist, erstens sind unglaublich viele Leute am Wandern draußen. Also die laufen dann mit ihnen nicht nur ihren Hunden, sondern auch als gesamte Familien dann durch Feld, Wald und Flur. Das finde ich an sich ganz toll. Viele sehen auch dann mal vielleicht, in welcher Gegend sie wohnen, die ja wunderschön ist. Es gibt ja kaum einen schöneren Stadt überhaupt in Deutschland wie Hofheim oder einen schöneren Landkreis wie den Main-Taunus-Kreis. Da gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Und insofern finde ich das ganz schön. Mir fällt das Zweite auf, ich gehe oft samstags morgens sehr früh einkaufen in Hofheim. Das ist auch für mich irgendwie, ich brauche das auch, dass ich zumindest mal in Hofheim unterwegs bin. Die Menschen bei uns in Hofheim sind in ganz besonderem Maße diszipliniert, wenn es um die Frage geht, Abstand zu halten, Maske zu tragen und auch alle Hygienestandards einzuhalten. Also insofern muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt auf, die Pandemie ist auch hier. Aber die Menschen richten sich sehr danach. Und ich glaube, wenn man auch mal bei den Inzidenzen schaut, ist Hofheim als Stadt mit seinen 40.000 Einwohnern bisher an sich ganz ordentlich gefahren. Das ist kein Verdienst der Politik, auch kein Verdienst von mir oder der Landesregierung, sondern das ausschließlich ein Verdienst des Verhaltens der Menschen hier in Hofheim vor Ort. Und deswegen möchte ich mich bei den Menschen sehr, sehr herzlich bedanken. Und wenn ich schon gerade beim Dank bin, will ich mich auch bei den wunderbaren Pflegerinnen und Pflegern und den Ärzten bei uns im Hofheimer Krankenhaus bedanken. Wir haben ja eine pneumologische Klinik hier bei uns oben, wo auch Covid-Kranke liegen, auch Schwersterkrankte liegen. Da wird eine klasse Arbeit geleistet. Also insofern erlebe ich den Main-Taunus-Kreis und Hofheim in dieser besonderen Zeit aber als einen guten Landkreis und eine noch bessere Stadt.
Vielleicht noch eine politische Frage, da du ja eben gerade auch schon deine Parteizugehörigkeit so ein bisschen angedeutet hast. Du bist ja CDU-Politiker. In Kürze steht die Neuwahl des Bundesvorsitzenden der CDU an. Hast du eine persönliche Präferenz?
Ja, selbstverständlich habe ich eine Präferenz. Ich sag mal, diese Person, es wird ja wahrscheinlich ein Mann sein, der gewählt wird, muss die Partei zusammenhalten, er muss die Gesellschaft auch zusammenführen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das eine ganz, ganz besonders wichtige Kiste. Und es muss ein Mensch sein, der auch die nötige Erfahrung hat, Koalitionen zu bilden, weil es gibt keine alleine Regierung mehr bei uns in Deutschland. Da kann man eine gewisse Präferenz sicherlich draus hören. Ich will aber auf der anderen Seite sagen, ich bin häufig von Journalisten gefragt worden, ja, wen wollen Sie denn wählen? Wollen Sie den Merz wählen? Wollen Sie den Laschet wählen? Oder wollen Sie den Röttgen wählen? Da hätte ich denen eine Antwort geben können. Ich hätte Ihnen auch vor 2,5 Jahren eine Antwort geben können. Damals hat Herr Merz schon mal kandidiert, erfolglos. Und Frau Karrenbauer, falls man sich noch erinnert. Und ich bin ja in den Parteitag nicht reingegangen und habe vorher gesagt, ich will Frau Kramp-Karrenbauer wählen. Aber als die dort, und das ist ja auch wichtig, wenn man Delegierte ist, dass man da zuhört, dass man dabei ist, dass man es erlebt, die hat ein Feuerwerk an Rede abgebrannt, die hat ein Wahlprogramm oder ein persönliches Programm vorgestellt, das hat es in sich gehabt. Und Herr Merz hatte eine super schlechte Rede gehalten und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich erst auf dem Parteitag tatsächlicherweise entschieden, was ich mache. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich nicht vorher festlegt, das ist der Beste, der bringt wieder die CDU auf Linie oder der andere, das ist einer, der macht so weiter wie die Frau Merkel oder der andere, der ist außenpolitisch gut. Nee, es kommt darauf an, dass diese Person, die einzig verbliebene Volkspartei, die wir noch in der Bundesrepublik Deutschland haben, dorthin führt, wo sie hingehört. Und eine Volkspartei gehört immer in die Mitte. Nur in der Mitte werden in der Bundesrepublik Wahlen gewonnen. Ich glaube, die SPD hat ein gutes Beispiel abgegeben, ein Gegenbeispiel natürlich abgegeben, dass sie sich innerparteilich zerstritten hat. Sie haben versucht, möglichst links zu werden, um die Linkspartei links zu überholen, haben dann Herrn Boy und Frau Esken zur Vorsitzenden übrigens in einer Urwahl gewählt. Und das Ergebnis kann man jeden Tag aufs Neue sehen. Die SPD ist in dieser Frage, sage ich mal, nicht in der Lage, wieder zu einer Volkspartei zu werden. Also insofern, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Das haben viele andere Parteien erkannt. Auch die Grünen haben das erkannt. Und deswegen werde ich mich dahingehend entscheiden, wie die CDU in der Frage des Vorsitzenden vorgehen muss. Danach, wer kann uns eine Zukunft in einer demokratischen Struktur gewähren und gewährleisten? Und danach werde ich mich im weitesten Sinne richten. Man muss wissen, dass die Wahl des Parteivorsitzenden nicht auch gleichzeitig die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten ist. Definitiv nicht. Das sollte man auch nicht so hochstilisieren. Es gibt ja immer noch die Frage, die auch mit der CSU zu klären ist. Und ich sage auch sehr deutlich, ich bin ja nur auch Kreisvorsitzender der CDU, ich würde mich in die Diskussion, wer wird Kanzlerkandidat, dahingehend einbringen, wer die größten Chancen hat, als Politiker der Mitte von der Mehrheit der Bevölkerung auch gewählt zu werden. Schließlich kommt letztlich für die Parteien es darauf an, dass sie die Zustimmung des Volkes kriegen und nicht die Zustimmung der Mitglieder.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Nehmen wir mal an, die breite Masse der Bevölkerung ist geimpft. Wir haben Herdenimmunität in den meisten Ländern Europas. Worauf freust du dich am meisten?
Jetzt könnte ich, wenn mich einer von der CDU Hofheim fragt, sagen, ich freue mich am allermeisten, wenn ich wieder zum Lindenblütenfest der CDU an den CDU-Stand der CDU Krifte gehe. Das will ich jetzt mal nicht sagen. Aber ich freue mich am allermeisten und das ist wirklich so, das ist bei mir fast schon Entzugserscheinungen. Ich freue mich am allermeisten, dass man wieder gemeinsam miteinander feiern kann, dass man wieder Menschen trifft, weil ich bin jetzt über viele, viele Jahre hinweg hier direkt gewählter Abgeordneter des Main-Taunus-Kreises West. Ich brauche das, dass ich mit Menschen zusammenkomme, dass man zusammen feiert, dass man auch zusammen mal über in Hofheim über das Altstadtfest geht oder über den Weihnachtsmarkt geht. Das fehlt mir wirklich sehr. Und persönlich fehlt mir, wenn du jetzt fragst, auf was freue ich mich, wenn die Herdenimmunität da ist, dass ich auch wieder frei bin, irgendwo mal hin in Urlaub zu fahren, ohne zu gucken unter dem Gesichtspunkt, wo kannst du hinfahren, wo darfst du hinfahren und wo bleibst du möglicherweise weg. Also ein Stück Freiheit möchte ich gerne wieder haben, aber das Stück Freiheit hängt auch mit dem Kontakt anderer Menschen zusammen. Darauf freue ich mich und ich glaube, das tun sehr viele von uns alle.
Ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das können sehr, sehr viele Menschen unterschreiben. Herzlichen Dank, Axel Wintermeyer. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Gerne, Alex Kurz. Tschüss.